Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Die digitale Welt ist noch nichts, was in den Alltag von Ärztinnen und Ärzten so richtig eingekehrt ist. Wir haben diese Möglichkeiten ja schon seit langem, aber ich denke, jetzt ist so ein geeigneter Zeitpunkt, um das auch nochmal nach vorne zu bringen und wirklich so, wie es die Vision des virtuellen Krankenhauses ist, flächendeckend anzubieten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vitamin E. Thema heute, das virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. Krankenhäuser werden hier virtuell per Telekonsil miteinander vernetzt, hilfreich bei sehr spezifischen Krankheitsfällen. Das findet auch Dr. Daniel Dumitrescu. Er ist Oberarzt am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen. Ihn haben wir gerade auch gehört. Doch wie funktioniert das Ganze mit der IT und auch datenschutzrechtlich? Wir haben mit dem virtuellen Krankenhaus darüber gesprochen. Das Interview folgt jetzt.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Mit nur wenigen Mausklicks einen Expertin, eine Expertin per Videocall anrufen und einen Krankheitsfall besprechen, der hochspezialisiertes Wissen erfordert. Das ist die Idee des virtuellen Krankenhauses Nordrhein-Westfalen, einer Initiative des NRW-Gesundheitsministeriums. Heute spreche ich mit Nadja Piquet. Sie ist Geschäftsführerin des virtuellen Krankenhauses Nordrhein-Westfalen und mit Dr. Daniel Dumitrescu. Er ist Oberarzt am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Wir treffen uns hier in dem passenden Setting für das virtuelle Krankenhaus, wie ich finde, denn wir sprechen uns in einem Videocall. Im medizinischen Bereich sprechen wir von sogenannten Telekonsilen, die es eben ermöglichen, dass sich Ärztinnen und Ärzte aus unterschiedlichen Kliniken zusammenfinden und sich zu akuten Krankheitsfällen austauschen. Damit das geordnet abläuft und im Idealfall nur wenige Klicks dauert, gibt es unter anderem das virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen, das HDZ, also das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen, ist ein Konsilgeber dafür im Bereich schwerer Herzinsuffizienz. Da kann ich hier einen Spezialisten oder eine Spezialistin anfragen. Herr Dr. Dumitrescu, Sie haben ja bereits schon Erfahrung mit Telekonsilen gesammelt, bieten über das virtuelle Krankenhaus jetzt welche an. Insgesamt würde ich jetzt aber sagen, steckt die Beratung über Telekonsile noch in den Kinderschuhen von flächendeckend, sind wir, denke ich, noch weit entfernt. Daher die Frage, welche medizinischen Bereiche könnten denn davon besonders profitieren?
Ich denke, das virtuelle Krankenhaus und Telekonsile allgemein sind besonders geeignet für Patientenfälle, die relativ komplex sind und die möglicherweise mehr als einen Experten erfordern. Ich meine, diese Idee ist ja nicht ganz neu. Es gibt ja in ganz vielen Fachgebieten der Medizin jetzt schon interdisziplinäre sogenannte Boards, wo sich Experten mehrerer Fachrichtungen zusammensetzen innerhalb einer Klinik und komplexe Patientenfälle diskutieren. Und davon profitiert also das gesamte Feld und letztendlich natürlich auch der individuelle Patient, weil man so eben eine Konsensentscheidung mehrerer Experten erreichen kann, die im Sinne des Patienten und des individuellen, aber sehr komplexen Falles dann doch besser ist, als wenn jemand das als Einzelentscheidung irgendwo zwischen Tür und Angel treffen muss. Und wenn man das jetzt ausweitet auf den digitalen Raum und sagt, ich habe nicht nur innerhalb einer Klinik sowas zur Verfügung, sondern ich kann so einen Fall bei einem Expertenzentrum anfragen, bei dem ich weiß, dass die sich interdisziplinär zusammensetzen, dann ist das nochmal ein Schritt nach vorne. Die digitale Welt ist allerdings noch nichts, was in den Alltag von Ärztinnen und Ärzten so richtig eingekehrt ist. Wir haben diese Möglichkeiten ja schon seit langem und ich glaube, seit Covid ist es auch so, dass man das ein Stückchen mehr lebt. Aber ich denke, jetzt ist so ein geeigneter Zeitpunkt, um das auch nochmal nach vorne zu bringen und wirklich so, wie es die Vision des virtuellen Krankenhauses ist, flächendeckend anzubieten. Nur dafür muss man natürlich auch den Leuten die Scheu nehmen vor diesem digitalen Medium.
Haben Sie denn auch Beispiele, also medizinische Bereiche, die auch schon viel Erfahrung mit Telekonsilen gesammelt haben?
Sagen wir es so, im virtuellen Krankenhaus sind wir ja vorzeitig gestartet mit der Indikation Covid und Intensivmedizin. Und das ist ja eine erfolgreiche Fortsetzung des Projektes Telnet NRW. Und da ist es so, dass mehrere tausend Konsile bisher erfolgreich bearbeitet wurden. Und das ist ein System, was ja schon seit mehreren Jahren gelebt wird im Bereich der Intensivmedizin. Und ich denke, das ist ein spannendes Feld, was auch funktioniert, nur was eben zeigt, dass das Ganze eine Zeit braucht, damit die Leute den Nutzen verstehen und damit das auch, sage ich mal, in den Berufsalltag integriert wird. Und diese Konsile, die sind sehr erfolgreich gelaufen und haben, glaube ich, auch vielen, vielen Patienten geholfen bei Kliniken, die sich mit komplexen Covid-Fällen nicht sicher waren und wo eben die Expertenzentren wirklich aushelfen konnten mit digitaler Expertise, jetzt ohne zum Patienten hin zu müssen, aber eben mit den entscheidenden Informationen, die sie braucht, um das beurteilen zu können.
Ja, aber die Telekonsile zu Beginn der Corona-Pandemie wollen wir ja auch gleich noch genauer sprechen. Was denken Sie denn, warum ist es denn so, dass da aktuell noch Hürden bestehen, auch dass Ärztinnen und Ärzte noch weniger aktuell mit Telekonsilen arbeiten? Wo bestehen da Hürden?
Also einmal natürlich die zeitliche Komponente. Es ist so, dass man im Klinikalltag schon relativ durchgetaktet ist und wenn man einen komplexen Fall hat, dann will man natürlich versuchen, ihm die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, aber eben auch in einem angemessenen Zeitraum. Und da kommen jetzt mehrere Komponenten dazu, die von Klinikärzten noch nicht so ganz durchschaut werden. Und das eine ist die IT. Das heißt, was muss man eigentlich tun, um sich da anmelden zu können, beziehungsweise um das nutzen zu können? Und das zweite ist natürlich Datenschutz und die ganzen juristischen Schritte, die notwendig sind, um sich da anzumelden. Und das ist ja richtig so. Es muss so sein, dass Patientendaten geschützt sind, aber es ist eben ein komplexer Prozess, den man im Medizinstudium oder in seiner Facharztausbildung auch nicht so mitbekommt. Und ich glaube, den wir uns irgendwie jetzt aneignen müssen, weil das eben eine Komponente ist, die zukünftig in den Berufsalltag integriert werden muss, weil es eben Vorteile bringt. Und diese Undurchschaubarkeiten, das heißt, es ist ja nicht so, dass man ein Telekonsil einfach so anmelden kann, indem man auf eine Webseite geht und Patientendaten eingibt und dann sagt, bitte helft mir, sondern man muss sich registrieren, man muss seinen Rechner so sicher machen, dass man dieses Portal nutzen kann, was auch wirklich zwingend erforderlich ist, aber eben auch eine Hürde darstellt. Und ich glaube, das jetzt irgendwie in den Griff zu bekommen und den Leuten die Vorteile des Systems zu zeigen, das ist eine der wichtigen Aufgaben, die noch vor uns liegt, jetzt mal abseits von den medizinischen Inhalten.
Okay, und das ist jetzt ja auch der Punkt, an dem jetzt das virtuelle Krankenhaus auch konkret ansetzt. An Frau Piquet die Frage, was bekommen wir denn mit den oder die teilnehmenden Krankenhäuser, was bekommen sie denn mit dem Paket virtuelles Krankenhaus NRW?
Ganz konkret bekommen die Teilnehmer eine technische Plattform zum Organisieren und zum Durchführen von videogestützten konsiliarischen Beratungen mit eben Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen, die sie benötigen. Und sie bekommen auch die technische Plattform für den Zugriff auf eine Fallakte oder genauer ist es eigentlich eine reine Konsilakte für eine gemeinsame Sicht auf die relevanten Patientendaten. Und die Fallakte dient auch der Dokumentation des Konsils beziehungsweise der Konsile. Da kommen wir in den Bereich, den auch Herr Dr. Dumitrescu angesprochen hat, damit das Ganze auch datenschutzkonform, rechtskonform abläuft, dokumentiert ist. Und gerade die Dokumentation ist ja am Ende auch für die Abrechnung ein ganz wichtiger Aspekt. Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch bekommen, ist der vertragliche Rahmen, um die Konsile dann eben auch rechts- und datenschutzkonform abzuwickeln. Und ja, damit bekommen die Krankenhäuser, im Übrigen auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und medizinische Versorgungszentren, Zugriff auf ein ausgewiesenes Expertennetzwerk, auf das sie eben in ganz komplexen Behandlungssituationen, auch wie Sie das eben schon sagten, Herr Dr. Dumitrescu, wo wirklich mehrere Expertinnen und Experten mal drauf gucken müssen, dann eben die Expertise. Wo bekommen wir die Expertise her? Das ist, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal, das wir mit dem virtuellen Krankenhaus haben. Die Expertise kommt aus Zentren mit besonderen Aufgaben, die der gemeinsame Bundesausschuss der GBA definiert hat und die dann vom Land im Rahmen der Krankenhausplanung als solche Zentren auch ausgewiesen wurden. Damit nutzen wir im virtuellen Krankenhaus also qualitätsgesicherte und bedarfsorientierte Strukturen und Ressourcen, um die Regelversorgung zu unterstützen, aber eben auch Ressourcen, die aus der Regelversorgung kommen. Also wir sind nicht die Art von Unternehmen, die eigene Ärzte anstellt und dann selber in die Beratung geht, sondern wir vermitteln wirklich das, was an Expertise und Know-how in der Fläche eben schon da ist und bringen das ortsunabhängig und gegebenenfalls auch zeitunabhängig an den Ort, wo das dann eben auch benötigt wird. Wir bringen also wirklich sektorenübergreifend und dann auch flächendeckend das zusammen, was unser Gesundheitssystem schon zur Verfügung stellt.
Okay, jetzt werden wir mal ganz praktisch. Angenommen, ich bin Ärztin an einem Krankenhaus und habe jetzt einen Patienten, über dessen Fall ich mich halt auch mit einem Kollegin oder einer Kollegin aus einem Expertenzentrum austauschen möchte. Wie sieht das konkret aus? Wie ist der Weg zum Telekonsil?
Das ist jetzt diese Hürde, die auch Herr Dr. Dumitrescu schon beschrieben hat. Er kennt das ja auch schon aus eigener Erfahrung. Das Herz- und Diabeteszentrum war ja hier das erste Zentrum, das mit uns an den Start ging. Als erstes braucht es diese Registrierung. Das ist eigentlich auch gar kein Hexenwerk und das ist auch nachvollziehbar, wie Sie auch schon sagten. Wir hantieren hier mit Patientendaten und die müssen natürlich geschützt werden. Das heißt, wir müssen wissen, wer greift denn hier auf dieses Netzwerk zu, wer stellt Daten ein und wer holt Daten auch wieder raus. Das heißt, Sie wenden sich erstmal unser Team aus der Konsilvermittlung. Die notwendigen Ansprechpartner finden sich auf unserer Internetseite, sofern wir nicht vorher schon irgendwie im Gespräch waren. Dann unterzeichnen Sie einen Nutzungsvertrag. Das ist ein Standardvertrag, den alle Krankenhäuser, alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle Zentren unterschreiben. Und dann bekommen Sie Zugang zu dieser elektronischen Fallakte, die wirklich so ein elementares Strukturelement im Rahmen des virtuellen Krankenhauses ist. Und das funktioniert entweder direkt über die Telematik-Infrastruktur. Das kann sehr niederschwellig sein, sofern die Einrichtung schon an die TI angeschlossen ist. Oder alternativ aber auch über Client-Zertifikate, die auch einen entsprechend sicheren Zugang darstellen. Das kann man sich dann so vorstellen wie zu Hause, wenn ich meine Steuererklärung online abgeben muss, dann lade ich mir auch so eine Zertifikatsdatei runter, die muss installiert werden und dann weiß das System eben wirklich, dass ich auch ich bin und habe dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung über dieses Zertifikat, das ich eben besitze und dann über Nutzernamen und Passwort, wie das ja überall so gängig ist, wo ich wirklich einen sicheren Zugang brauche. Also das ist gar nicht schlimmer als in anderen Bereichen auch. Ja, und dann nennen Sie uns auch namentlich die Nutzerinnen und Nutzer. Das sind die Ärztinnen und Ärztinnen aus den Häusern, aber auch andere Teammitglieder gegebenenfalls, die diese Akte befüllen und die dann auf diese Akte auch zugreifen sollen. Und wenn der Prozess dann einmal abgeschlossen ist, und das kann tatsächlich je nach Einrichtung, so ein Krankenhaus ist ja auch nicht irgendwie so ein Fünf-Mann-Betrieb, das kann dann schon mal dauern, wenn dann Verträge unterschrieben werden von der Geschäftsführung oder der Leitung, dann muss die IT-Abteilung mit einbezogen werden und dann kommen noch die Kolleginnen und Kollegen aus den klinischen Abteilungen dazu, die Nutzer benennen. Das kann dann tatsächlich schon mal ein bisschen dauern, ist aber im Grunde kein Hexenwerk. Und wenn der Prozess abgeschlossen ist, können dann die Ärztinnen und Ärzte jederzeit über das Anlegen eines Falls in dieser Fallakte Konsile bei einem der gelisteten Zentren anfragen. Das ist dann also wirklich der Ad-hoc-Prozess im Versorgungsalltag, der dann auch eigentlich keine besondere Hürde mehr darstellt.
In welchen Bereichen können jetzt Ärztinnen und Ärzte schon Telekonsile anfragen und welche Expertenzentren sind auch schon mit dabei?
Ja, die Prozesse und die Fallakte, die stehen schon zur Verfügung und im Rahmen der Pilotphase werden die dann noch schrittweise zu einer umfassenden und auch komfortableren Plattform dann auf- und ausgebaut. Ja, und das wollen wir gemeinsam mit den Kooperationspartnern tun, sowohl von Zentrumsseite als auch von Nutzer- und Nutzerinnenseite. Für den Bereich der Intensivmedizin und Infektiologie haben wir im Rahmen einer Vorstufe das schon seit über 2 Jahren im Angebot. Das hatten Sie auch schon angesprochen, Herr Dr. Dumitrescu, um wirklich die ganz schwer an Covid-19 erkrankten Patientinnen und Patienten, die auf der Intensivstation liegen und dann auch beatmet werden mussten, zu versorgen. Vor einigen Wochen sind wir dann mit dem Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen mit der Herzinsuffizienz an den Start gegangen. Und sobald weitere Herzzentren vom Land ausgewiesen werden, werden wir die dann auch als weitere Konsilgeber in den Kreis der Anbieter dort mit aufnehmen. Und ganz frisch stehen jetzt auch Konsile zu den seltenen Erkrankungen und den Lebertumoren zur Verfügung. Ja, und was ich jetzt auch ganz schön finde, kürzlich wurde ja der Krankenhausplan in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und dort ist auch das virtuelle Krankenhaus als künftiger Teil des Systems der Regelversorgung verankert. Genauso wie auch die Beteiligung der vom Land ausgewiesenen Expertenzentren. Und dann wollen wir mal sehen, wie wir mit den Startindikationen in der Pilotphase jetzt schon Nutzerinnen und Nutzer gewinnen können und auch nachweisen können, dass das virtuelle Krankenhaus einen Mehrwert bietet.
Den Mehrwert, den hat es ja auch schon auf jeden Fall zu Beginn der Corona-Pandemie ja auch schon bewiesen, als dann relativ zügig ja dann auch Telekonsile für die Versorgung schwerst an Covid-19 erkrankter Patientinnen und Patienten hier in NRW vermittelt werden konnten. Was hat denn das virtuelle Krankenhaus da tatsächlich an Hilfe geben können, Frau Piquet?
Ja, das war wirklich, wenn man der Pandemie eine positive Sache abgewinnen kann, dann, dass wir sehr früh zeigen konnten, dass solche Strukturen wirklich unterstützen können. Dank der Strukturen aus dem auch schon erwähnten Innovationsfondsprojekt Telnetted NRW konnten die beiden Universitätskliniken Aachen und Münster gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft, aber auch ja mit dem Zentrum für Telematik und Telemedizin gleich zu Beginn der Pandemie sehr schnell, ich glaube, das hat nur eine Woche gedauert, ein Angebot auf die Beine stellen, um NRW-weit dann diese intensivmedizinische Beratung auch anzubieten. Zu Beginn wusste ja noch niemand so richtig, womit man es da zu tun hat mit diesem Virus. Und da konnten die Kolleginnen der Unikliniken wirklich sehr gut von komplexen Fragestellungen rund um die Beatmung, Lagerung bei der Beatmung, aber auch jetzt ganz banale Fragen aus heutiger Sicht wegen des Personals dort stellen, konnten sich austauschen. Und das hat allen Beteiligten große Sicherheit gegeben und hat natürlich auch sehr schnell zu einem Wissenszuwachs geführt, auch auf Seiten der Unikliniken, weil dann nämlich auch klar wurde, ne, womit schlagen sich dann die anderen Intensivstationen rum, und so konnte durch den gegenseitigen Austausch da ganz schnell ein Wissenszuwachs auch generiert werden. Und das ist ein Ergebnis, das finde auch ich sehr beeindruckend. In dem Kollektiv der wirklich beatmeten Patienten, die dort auf den Intensivstationen ja wirklich über viele, viele Wochen auch lagen, konnte gegenüber dem Bundesdurchschnitt die Sterblichkeit um 20% gesenkt werden. Ja, also das finde ich vielleicht auch wieder als Nichtmedizinerin einfach sehr beeindruckend. Und da haben Telekonsile wirklich definitiv Leben gerettet. Und auch wenn das jetzt keine randomisierte Studie war, kann man das, glaube ich, ganz deutlich so sagen.
Die Indikation Herzinsuffizienz ist jetzt ja seit kurzem auch neu hinzugekommen. Ich denke jetzt mal, dass es noch nicht so viele Rückmeldungen dazu gibt, weil es ja wirklich erst seit sehr kurzem an dem Start gegangen ist. Herr Dumitrescu, was denken Sie oder können Sie sich vorstellen, kann das virtuelle Krankenhaus für die tägliche Arbeit in der Klinik denn leisten?
Ich glaube, es gibt so ein paar Vorteile, die essentiell sind für digitale Medizin und auch Telekonsile. Das eine, wenn man jetzt von der Klinikseite anfängt, ich glaube, es ist einfacher, solche komplexen Konsile anzubieten, wenn man eine digitale Plattform hat, die zentral gelegen ist an einer Stelle des Krankenhauses und wo man sich zentral drum kümmert. Dann gehen wir mal von einem Beispiel aus. Sie haben einen Patienten mit Herzschwäche, der mehrere Teilaspekte hat. Das heißt, der hat ein Problem mit einer Herzklappe, wo man nicht genau weiß, wird es am besten kathetergestützt behandelt oder chirurgisch behandelt. Da stellen Sie sich dann die Frage, wenn Sie kein Telekonsil haben, schicke ich den Fall jetzt an die Chirurgie, schicke ich den an die Kardiologie und müssen dann irgendwie davon ausgehen, dass egal an welche Stelle Sie es schicken, der Patient die gleiche Behandlung bekommt. Und das ist ja auch nicht in allen Fällen gewährleistet. Wohingegen, wenn Sie so eine zentrale Plattform in einem Krankenhaus haben und sich Prozesse abbilden, mit denen man standardisiert eben interdisziplinär solche Teams zusammenruft, dann haben Sie das sozusagen automatisch. Das heißt, für das Krankenhaus ist es auch organisatorisch gar nicht mal so schlecht, weil Sie damit eben eine standardisierte Versorgung von solchen komplexen Fällen haben, die mehr als eine Fachdisziplin erfordern. Und das Zweite ist, für den Patienten ist das auch super, weil das ja zum Teil wirklich schwer kranke Menschen sind, die noch nicht mal eine Treppe steigen können, ohne Luftnot zu bekommen. Und gerade wenn die in ländlichen Gebieten leben und sie eine komplexe Fragestellung haben, die man vielleicht auch beantworten kann, ohne dass der Patient in ein Zentrum muss, das heißt 100, 150 Kilometer fahren, um sich da vorzustellen und einfach nur um einen Rat zu bekommen, ist das für die Patienten unheimlich hilfreich, was den Weg angeht und dann vielleicht auch, was die Zeit angeht. Denn bis sie einen Termin in so einer Ambulanz bekommen, ist auch nicht sichergestellt, dass das in den nächsten 3-4 Tagen passiert, wohingegen man für das digitale Konsil eben eine Laufzeit von wenigen Werktagen einplant, um es wirklich strukturiert zu beantworten. Und wenn der Patient dann ins Zentrum muss, naja, dann muss er das. Aber ich glaube, einen Teil der Anfragen kann man auch ohne Patientenvorstellung nur mit Bildern und Befunden beantworten, sodass es letztendlich auch dem Patienten richtig zugutekommt, dass die eben sich auch Wege einsparen und eben auch zeitnah eine Antwort bekommen.
Okay, jetzt konnten Sie uns auf jeden Fall schon mal gut den Nutzen für die Patientinnen und Patienten, auch für die Ärztinnen und Ärzte aufzeigen. Ich denke aber gerade auch hinsichtlich der technischen Ausstattung, muss sich das Krankenhaus ja auf jeden Fall auch moderner aufstellen. Mussten Sie dafür viel Überzeugungsarbeit bei der Krankenhausführung jetzt in Ihrem Klinikum leisten?
Sagen wir es so, in unserem Fall war die Geschäftsführung echt begeistert von der Idee, weil man davon ausgeht, dass es ein Zukunftskonzept ist. Und letztendlich ist die technische Ausstattung, die man für das virtuelle Krankenhaus braucht, auch auf der konsilnehmenden Seite, also bei den Leuten, die die Konsile anfragen, nicht besonders groß. Natürlich muss man als Expertenzentrum, was diese Konsile entgegennimmt, verschiedene, Plattformen anbieten, mit denen man zum Beispiel Bilder schicken kann. Aber das ist alles ein machbarer Aufwand. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Leute, die die Konsile anfragen, das möglichst einfach haben. Und da reicht ja im Prinzip ein Webbrowser. Da muss ein Zertifikat installiert werden, was aber eher eine Installationsfrage als eine technische Frage ist. Und man muss eben eine schnelle Datenleitung haben, dass man Bildmaterial gut übertragen kann. Viel mehr ist es ja letztendlich nicht. Also insofern ist es, glaube ich, auch ein gutes Konzept des virtuellen Krankenhauses, dass man da eben auch auf Sachen zurückgreift, die existieren, die etabliert sind und die man dann so als Module zusammenfügt, dass man sie möglichst einfach benutzen kann. Und das ist ja jetzt schon der Fall. Wir sind ja in der Pilotphase. Das heißt, es wird sicherlich noch in Detailfragen im Fluss sein, wie die Technik genau aussehen wird. Aber ich glaube, das Konzept, Sachen zu nutzen, die schon bestehen, und Sachen zu nutzen, die bereits gut funktionieren und die dann geschickt zusammenzufügen, ist, glaube ich, so richtungsweisend super. Einfach, dass die Leute so eine Art technisches Rundum-Sorglos-Paket bekommen.
Also es ist schon möglich, halt auf den technischen Strukturen, die da gewesen sind oder schon da sind, aufzubauen.
Ja.
Wie unterscheiden sich denn die, also ich denke mal, dass sich die Anforderungen an die technische Ausstattung jetzt auch zwischen Konsilnehmer oder auch an Sie als Konsilgeber auch nochmal unterscheiden. Wer kann da was zu sagen, Frau Piquet vielleicht?
Ich kann gerne ergänzen, was Herr Dr. Dumitrescu schon sagte. Im Prinzip haben Sie die Bandbreite schon aufgemacht, was da so notwendig ist. Wir lernen tatsächlich auch aus der Vorbereitungszeit schon, dass die Anforderungen in den einzelnen Indikationen sehr unterschiedlich sind. Gerade was die Intensivmedizin angeht, das ist, glaube ich, schon eher so ein technisch aufwendigerer Bereich. Da hat sich auch gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Fallakte, über die ich sprach, gar nicht so sehr brauchen, um Vorbefunde etc. sich dort anzusehen. Da muss einfach ganz schnell innerhalb von 30 Minuten oder 4 Stunden die konsiliarische Beratung am Start sein. Und da wollen die Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig sehen. Und der Konsiliararzt möchte vor allem auch den Patienten oder die Patientin am Bett sehen. Und dann dient die Fallakte eigentlich nur noch so zur Dokumentation des Ganzen, auch insbesondere, weil dort zum Teil pro Patientin, pro Patient mehrere Konsile durchgeführt wurden und da der Verlauf ganz deutlich wird. Aber was da dann eben auf Seite des behandelnden Krankenhauses notwendig ist, da braucht es natürlich schon so einen aufwendigeren Televisitenwagen, sage ich mal, um eben auch über die Station zu fahren bis an das Patientenbett auch hin. Und auch bei der Intensivmedizin ist es so, dass die Beratungen nicht mal eben neben dem laufenden Tagesgeschäft stattfinden können. Das heißt, dort haben die Zentren jetzt in Aachen und Münster auch eigene Räume eingerichtet, wo wirklich auch rund um die Uhr Intensivmediziner sitzen, auch mit einer sehr hochwertigen technischen Ausstattung. Ein Gegenbeispiel, wir haben jetzt auch schon Rückmeldung bekommen aus dem Bereich der seltenen Erkrankungen, beispielsweise was die Pädiatrie angeht. Da sagten uns die Kolleginnen und Kollegen, Leute, ich habe keine Zeit in meinem Versorgungsalltag noch Termine für eine Videokonferenz zu vereinbaren. Dort reicht den Kolleginnen und Kollegen das nach deren Aussage, dass die wirklich asynchron die Kommunikation über die Fallakte erstmal durchführen können, dann gegebenenfalls nochmal ein Videokonsil oder einen Telefonanruf nachschieben. Das heißt, da sind die technischen Anforderungen ganz gering. Da brauche ich im Zweifel noch nicht mal eine Kamera. Da reicht wirklich der ganz normale Rechner mit dem Webbrowser, wie Herr Dr. Dumitrescu das auch schon angedeutet hat.
Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Intensivmedizin, da haben Sie völlig recht, und den anderen Indikationen. Die Intensivmedizin ist ja ein System mit kurzer Reaktionszeit, wobei die anderen Indikationen, das muss man, glaube ich, jetzt auch dazu sagen, keine Notfallsysteme sind. Das heißt, da muss man nicht innerhalb von 30 Minuten reagieren. Und das sind auch Indikationen, wo man relativ viel an Wissen allein mit Befunden und mit Bildern beziehungsweise mit Videomaterial generieren kann. Das heißt, den Patienten, klar, den muss man am Ende sehen, aber so bei der Herzinsuffizienz, zum Beispiel wenn es um Rekonstruktion einer Herzklappe geht, die undicht ist bei Herzinsuffizienz, da hat man ja sehr viel gewonnen, wenn man sich das Bildmaterial anschauen kann und wenn das in einer hohen Qualität vorliegt und man wirklich die Originalbilder und nicht nur die schriftlichen Befunde sieht. Und dafür braucht man eben, wie Sie schon sagen, keine besonders hohe technische Ausstattung, während natürlich bei den anderen Sachen, wo Sie darauf angewiesen sind, ein Bild vom Patienten zu haben, natürlich so einen Televisitenwagen brauchen, aber das eben auch ein ganz anderes Setting ist als die anderen Indikationen.
An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich noch unsicher bin, also auch als Krankenhaus, ob ich jetzt da mitmachen möchte, Teil des Netzwerks werden möchte? Wo kriege ich Infos her?
Also da sehr gerne das Angebot, sich mal auf unserer Internetseite umzugucken. Da stehen für die verschiedenen Fragen auch Ansprechpartner da. Als erstes das Konsilvermittlungsteam, das wirklich zu allen Fragestellungen Auskunft geben kann. Aber wenn es da nochmal ins Detail geht, was die Technik angeht oder vielleicht auch vertragliche Fragen oder sowas, finden sich dort dann auch nochmal die unterschiedlichen Ansprechpartner. Und da werden wir dann in unserem kleinen, aber sehr spezialisierten Team dann auch gerne Hilfestellung leisten. Und auch während des Registrierungsprozesses oder auch wenn man schon angemeldet ist und vielleicht noch gar kein echtes Konsil hatte und sich unsicher ist, stehen die Kolleginnen und Kollegen auch gerne zur Verfügung, bieten dann nochmal an, Testkonsile durchzuführen. Und was sich jetzt auch gezeigt hat, auch hier die sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen von auch Herr Dr. Dumitrescu und Team stehen auch sehr gerne zur Verfügung, wenn es da nochmal spezifische Fragen gibt, wie sowas in der konkreten Konsilanfragesituation dann aussehen kann. Das ist also alles noch sehr, sehr menschenunterstützt im Moment, weil wir wirklich dort auch diese Befürchtungen und Hürden nehmen wollen, die da oftmals noch vorhanden sind.
Na klar. Und ich glaube auch jetzt von inhaltlicher Konsilseite wollen wir dahin wirken, dass man diese Konsile relativ großzügig auch nutzt. Die Indikationen sind ja relativ klar aufgestellt. Das heißt, im Bereich der Herzinsuffizienz hat man ja oder ist man begrenzt auf die Nyha-Stadien 3 und 4 bei komplexer Herzinsuffizienz. Das heißt, die Patienten, die dafür in Frage kommen, sind relativ klar. Und wir möchten natürlich darauf hinwirken, dass für die Konsilnehmer der Prozess möglichst einfach gestaltet wird und dass auch die Fragen möglichst kompetent beantwortet werden. Und ja, vielleicht gibt es auch Fragen, die mal schnell von einer Einzelperson beantwortet werden können. Aber ich glaube, wichtig ist, den Leuten zu helfen und den Eindruck zu geben, wenn man eine Anfrage an so ein Zentrum stellt, dass man dann auch eine vernünftige Antwort zurückbekommt und eben auch so einen Vorschlag bekommt, wie geht es konkret weiter.
Ich hatte jetzt noch abschließend die Frage, das virtuelle Krankenhaus, das bezieht sich jetzt hier in diesem Fall ja auf Nordrhein-Westfalen. In anderen Bundesländern gibt es das ja auch, zum Beispiel im Saarland. Sind da Kooperationen auch in Zukunft geplant?
Wir tauschen uns jetzt nach und nach mit ähnlichen Initiativen aus, jetzt wo auch die ersten Rahmenbedingungen da sind. Ne? Also mit den Zentrumszuschlägen, wo explizit auch dieser telekonsiliarische Austausch und auch der telemedizinische Austausch im Rahmen von Fallkonferenzen ermöglicht wird und auch im ambulanten Bereich ja die ersten Abrechnungsmöglichkeiten gegeben sind und auch dort schon sektorenübergreifend von stationär nach ambulant, gibt es natürlich immer mehr solche Initiativen. Und auch gerade im Innovationsfonds besteht ja auch die Möglichkeit, solche Projekte mit telemedizinischen Netzwerken zu machen, die ja auch alle schon auf die Regelversorgung ausgerichtet sind. Und genau mit diesen Initiativen und auch anderen Initiativen zum virtuellen Krankenhaus, Telecovid in Hessen und so, da tauschen wir uns Stück für Stück aus und wollen einfach auch herausbekommen, was es denn braucht, um diese positiven Effekte der Telemedizin endlich aus dem Projektstatus raus oder auch aus der Bindung an einzelne Träger raus in die Fläche zu bringen. Unter anderem deswegen planen wir ja auch gemeinsam mit dem Zentrum für Telematik und Telemedizin dieses Jahr noch unser gemeinsames Sommersymposium zur vernetzten Versorgung. Da wollen wir ja auch zusammen mit anderen Akteuren herausarbeiten, wie sich etwa die Rahmenbedingungen auf regulatorischer Ebene noch ändern müssten oder auch wo Synergieeffekte möglich sind, um das Ganze dann flächendeckend auch über Landesgrenzen hinaus letzten Endes anbieten zu können. Weil, ja, das ist uns, glaube ich, allen klar, Vernetzung macht keinen Sinn, wenn ich dann wieder regionale Grenzen aufzeige. Natürlich brauchen wir irgendwo einen Start und wir haben jetzt diese komfortable Situation, dass wir gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen auch die Trägergesellschaften, damit auch die Organisation für das virtuelle Krankenhaus aufbauen können. Aber aus Patientensicht oder auch aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer macht das natürlich langfristig keinen Sinn, wenn man dann wieder Ländergrenzen oder anderweitige Grenzen dann aufrechterhält.
Genau, das Sommersymposium am 16. August. Gibt es auch schon Infos dazu auf unserer Homepage. Ja, vielen Dank für die Zeit, dass Sie, die sich heute beide genommen haben. Ich denke, da wird in der nächsten Zeit noch einiges passieren, gerade wenn dann auch neue Indikationen auch noch an den Start gehen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg auf diesem Weg. Wir als ZTG werden das natürlich auch mitverfolgen. Ihnen und dem virtuellen Krankenhaus auf jeden Fall alles Gute.
Vielen Dank, und ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Das virtuelle Krankenhaus Nordrhein-Westfalen. Ein Netzwerk zwischen Krankenhäusern, das Expertise dorthin schafft, wo sie gebraucht wird. Flächendeckend und sektorenübergreifend. Ich denke, wir werden auch in diesem Podcast noch das ein oder andere Mal über das virtuelle Krankenhaus sprechen. Gerade auch, weil wir als ZTG mit dem virtuellen Krankenhaus eng zusammenarbeiten und auch unsere Expertise dort einbringen. Ich möchte jetzt am Ende noch auf die Studie von Telnet@NRW verweisen. Die wurde am Beginn des Interviews kurz angesprochen. Eine Studie der Uniklinik Aachen, die den Nutzen von Telemedizin für die intensivmedizinische und infektiologische Versorgung untersucht hat. Mit sehr positiven Ergebnissen. Und damit war Telnet auch ein Vorläufer für das virtuelle Krankenhaus NRW. Wir packen einen Link in die Beschreibung und natürlich auch einen zum virtuellen Krankenhaus. Und dann sage ich wie immer, danke für das Interesse. Bitte sehen Sie uns nach, dass es diesmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal etwas geknackt hat. Das lag daran, dass wir es online aufgenommen haben und manchmal die Internetverbindung ein bisschen gehakt hat. Mein Name ist Saskia Schlesinger, ich bin Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der ZTG, dem Zentrum für Telematik und Telemedizin. Machen Sie es gut, ciao, bis zum nächsten Mal.